Was für ein Tag. Und wir haben uns ja schon immer über die Ungarn gefreut und haben mit ihnen gejubelt und haben uns auch bedankt. Und jetzt können wir vielleicht auch mit ihnen jubeln. Ist es ein Grund zu jubeln, Herr Lochthofen?
Ja, ich glaube, es gibt richtige Erleichterungen in Europa. Der Stein, der da in Brüssel runtergefallen ist, den hört man in ganz Europa. Das ist erstmal eine total gute Nachricht. Und die Zweidrittelmehrheit, die der Modja jetzt gekriegt hat, die gibt ihm ja auch die Möglichkeit, das eine oder andere an Unsinn, was der Orban verzapft hat, zu ändern. Wir haben ja in Polen gesehen, da hat der Wahlsieg der Opposition allein noch nicht das gebracht, was man sich vorgestellt hat, weil an mehreren Stellen in Warschau eben die Möglichkeit der Alten da ist, nach wie vor Reformen, Veränderungen zu verhindern. Und insofern sage ich mal, ja, es ist ein guter Tag, vor allem auch für die Einheit Europas und ein Zeichen zu uns. Wir haben unmittelbar etwas damit zu tun, dass Rechtspopulisten die Macht erringen können. Das haben wir in Ungarn erlebt, dass sie auch diese Macht sofort nutzen, um ein Land, um die Demokratie zu schwächen, aber am Ende auch abwählbar sind. Wir können nur hoffen.
Wir können hoffen, dann denke ich ja immer sofort an Amerika. Lässt sich da noch was machen, falls Trump freie Wahlen wieder zulässt?
Ich weiß es nicht. Ich bin im Augenblick etwas enttäuscht von den Demokraten, die ja im Prinzip diese einmalige Situation dieses kranken, verwirrten Manns an der Spitze der Vereinigten Staaten nicht nutzen können. Das heißt, das politische System in Amerika ist ja für unsere Verhältnisse ja auch merkwürdig. Seinerzeit, die Hillary Clinton hatte die Mehrheit der Stimmen gehabt, aber nicht jeder Wahlmänner und konnte deswegen nicht Präsidentin werden. Und heute ist es so, dass die Demokraten nicht in der Lage sind, trotz dieser akuten Situation im Lande, einen Mann zu präsentieren, der an der Spitze steht, hinter dem sich die anderen versammeln und der sozusagen das Kontrastprogramm zu Donald Trump bietet, der ja unentwegt an der einen oder anderen Stelle in dieser Welt zündelt. Wir müssen ja nach wie vor, er hat ja noch einige paar Jahre vor sich, mit dem Ärgsten rechnen.
Bevor wir zu diesem wirklich heiklen und heißen, explosiven Thema kommen, nochmal zurück zu den Ungarn. Ich habe ja da eine Sympathie, hatte ich schon vor der grünen Grenze, irgendwie waren die mir angenehm und nah und man könnte sagen, wir haben auch den Ungarn und der Regierung einiges zu verdanken. Also die haben ja zumindest mitgeholfen, die Mauer einzureißen. Könnte das sein?
Naja, ich sehe es ein bisschen differenzierter. Es waren ja nicht Orbans Leute, die die Mauer eingerissen haben, sondern die sogenannten Gulasch-Kommunisten unter Kadar, damals die ausscherten, einfach nicht mehr mitmachten im Ostblock. Natürlich immer im Auge, was damals in Prag passiert ist. Das heißt, man wollte Moskau nicht zu sehr reizen. Aber durch die Veränderung auch in Moskau, durch Gorbatschow, hatten sie das Gefühl, jetzt haben wir einen größeren Spielraum. Und davon haben wir unwahrscheinlich alle profitiert. Denken Sie an die Flüchtlingswelle, die damals über die grüne Grenze nach Ungarn gegangen ist. Insofern hat es mich persönlich sehr geschmerzt. Das war ja für uns auch, wenn wir nach Budapest gefahren sind, so fast wie eine Fahrt in den Westen. Ich meine, man konnte sich da in einem Café sitzen. Das war eine ganz andere Stimmung als in Berlin oder in Leipzig oder in Erfurt. Also insofern war das ein wichtiger Punkt in meinem Leben, Ungarn und in Ungarn zu sein. Aber umso mehr hat es mich dann enttäuscht, dass man vor allem durch die ländliche Bevölkerung einen Mann wie Orban wählte, immer wieder ihm die absolute Mehrheit gab und dadurch das Land abdriftete. Ich bin ja in den letzten Gesprächen, die wir immer wieder hier geführt haben, auch bei einem Wahlsieg. Ich war bis zuletzt jetzt nicht sicher, dass die Opposition gewinnt, weil ich sozusagen da immer skeptisch bin, was die Menschen wirklich an der Wahlurne tun und was sie bei Befragungen sagen. Vor allem im Ostblock ist da, glaube ich, ja noch eine ziemliche Differenz dabei. Und ich war ja durchaus der Meinung, wenn das so weitergeht, sollte man den Ungarn den Stuhl vor die Tür setzen. Das ist rechtlich in der EU nicht möglich, aber man kann sich natürlich auffordern zu gehen, wenn man nicht der Meinung ist, dass man gemeinsam etwas machen sollte. Und der Druck von außen auf die Europäische Union nimmt ja zu. Ich meine, Donald Trump, wir wissen es, er hasst die Europäische Union, versucht bei jeder Gelegenheit uns auseinanderzubringen. Und im Gegenteil, angesichts dieser Welt, in der Kriege in dieser Art und Weise wieder möglich sind, wäre eine starke Europäische Union dringender denn je.
Also bleiben wir mal bei diesem hoffnungsvollen Gedanken. Es könnte Hoffnung geben, auch für Europa, dass die Rechtspopulisten tatsächlich abwählbar sind oder eben nicht so stark werden, wie sie derzeit sind, bleiben?
Ja, ich meine, ich muss jetzt erstmal den Peter Modja auch ein bisschen aus meiner Sicht realistischer einstufen. Er ist ja ein Mann der Fidesz gewesen, der aber diese Alleinherrschaft von Orban und seiner Clique nicht so toleriert hat. Seine Frau war Ministerin, er ist so entschieden inzwischen. Aber das heißt, er ist ein bisschen ähnlich der Weg wie bei Gorbatschow sozusagen aus dem Inneren heraus. Der war ja damals auch Politbüro-Mitglied, hat die meisten Entscheidungen mitgetragen und dann hat er reformiert. Man kann hoffen, er kommt auf den Geschmack, dass es schön ist zu reformieren, dass es gut einem Land tut. Aber er ist natürlich ein sehr konservativer Politiker. Also da sind Merz und Söder dagegen noch Linksradikale, sage ich mal. Das heißt, bei einer ganzen Reihe Entscheidungen in Europa wird er weiterhin knochenhart sein. Also bei Migrationsfragen wird er anders laufen, weil er natürlich auch sieht, dass ein Teil der Bevölkerung, vor allem auf dem Lande, das nicht mitmacht und davon hängen die Wahlen ab. Also insofern sage ich mal, schön, dass es passiert ist, schön, dass er die zweite Rittermehrheit hat, aber wir sollten nicht denken, das wird alles ganz leicht.
Dann kommen wir mal zu den blöden Themen, noch blöder als Irankrieg. Die Verhandlungen wurden abgebrochen. Waren die Erwartungen der Amerikaner zu naiv oder ist naiv ein Amerikaner, muss man sowieso in einem Atemzug nennen?
Naja, ich sage ja immer wieder, der Chef im Weißen Haus ist ein Immobilienhändler, ein Spekulant. Das heißt, er versucht maximalen Druck aufzubauen, um den Gegner dazu zu zwingen, ihm die Immobilie zu verkaufen, das zu einem billigen Preis. Also von Diplomatie, von dem, wie man Leute einwickelt, auch komplizierte Leute einwickelt, wie das haben wir Kissinger seinerzeit gemacht hat, verstehen diese Leute überhaupt nichts. Die sind unfähig dazu. Das heißt also, die Vorstellung, ich mache jetzt Rabatz und tue so, als ob ich morgen die Atombombe zünde über dem Irak und am nächsten Tag werden die sich an den Tisch setzen und mit schlotternden Beinen allen zustimmen. Nein, das passiert nicht und die Iraner sind viel sozusagen stabiler, als es viele sich vorstellen. Das ist eine schreckliche Clique, die da an der Macht ist. Ich sage das Wort jetzt zum zweiten Mal. Aber sie hat natürlich viel zu verlieren in dieser Situation. Und die Vorstellung, dass man einmal irgendwo hinfährt, sich zusammensetzt, ein bisschen Kaffee trinkt, ein paar Stunden schwatzt und hinterher ist alles Paletti, das ist alles unsinnig. Ja. Das heißt, also, es zeigt auch den dilettantischen Zustand der Politik im Weißen Haus, was für uns natürlich auf allen Ebenen schrecklich ist. Also denken Sie alleine an die Benzin- und die Dieselpreise. Das ist ja alles eine Folge dessen, der Ölpreis ist ja heute auch wieder gleich sprunghaft wieder angestiegen, weil man merkt, was für Dilettanten da in Amerika am Werk sind. Trotzdem, ich würde es den Iranern nahelegen, es ernst zu nehmen, weil dieser Donald Trump kognitiv nicht mehr hundertprozentig in der Lage ist, zu begreifen, was er eigentlich macht. Das heißt, auch Dinge, schreckliche Dinge anzetteln kann, wie einen Krieg, ohne hinterher zu wissen, wie man rauskommt. Und wir merken ja, das Atomprogramm, die Iraner halten fest, das heißt, sie wollen die Bombe. Donald Trump will sie verhindern, das ist erstmal richtig. Die Methoden sind natürlich brutal und können uns alle in einen Krieg stürzen.
Die direkten Auswirkungen von Deutschland haben Sie genannt. Es gibt ja so Themen, bei denen die Deutschen offensichtlich keinen Spaß verstehen. In der DDR war es der Kaffeepreis oder der nicht vorhandene Kaffee, der hätte ja auch beinahe eine Revolution ausgelöst. Und jetzt mal vereinfacht gesagt, und bei den Spritpreisen verstehen die Deutschen auch keinen Spaß. Das könnte ein Problem werden für die derzeitige Regierung oder ist es das schon?
Ja, es betrifft nicht nur die Deutschen, es betrifft ganz Europa. Ich glaube, in Irland gab es ja schon Tumulte an dieser Stelle. Ja, das ist etwas, was man im Auge haben muss. Und ich würde erst mal sagen, wir haben das Glück, dass das Land in einem besseren Zustand als die meisten anderen europäischen Länder ist, weil, das wird in dieser ganzen heißen Debatte nicht erwähnt, weder von denen, die da protestieren und die für Aufregung sorgen, noch von den anderen, die da ständig miteinander 6 Wochen lang schon quatschen, ohne etwas zu entscheiden. Jetzt haben wir wieder zwei Tage durchgemacht. Um 9, wo wir jetzt reden, wollen Sie etwas präsentieren. Ich bin gespannt, was das ist. Vorher wusste wirklich niemand so richtig, auf was Sie sich einigen können. Also wir sprechen auch in einem historischen Moment. Aber erstens, es ist illusorisch zu glauben, dass wenn in der Welt das passiert, was wir jetzt sehen, diese Kriege, diese Art und Weise von Erpressungspolitik, diese Steuergeschichten, all das Zollgeschichten, dass das an uns einfach so ungerührt vorbeigeht, das ist natürlich unsicht. Dann haben wir eine Situation in Deutschland, die Hälfte der Bevölkerung, also 50% der Deutschen, haben keine Rücklagen. Das heißt, sie können jetzt nicht auf die Bank gehen und sagen, ich gleiche das mal aus und warte auf bessere Zeiten. Ne? In 2, 3 Jahren ist es vielleicht besser und dann geht es mir besser. Nein, die haben diese Rücklagen einfach nicht. Den Menschen geht es an die Substanz und da ist eine Preisveränderung von 30, 40, 50% beim Benzin und Diesel wirklich elementar für diese Gesellschaft. Und da muss man einfach aufpassen als Staat, dass man da stabilisiert. Das haben ja sogar die reichen Luxemburger. Die haben gesagt, okay, wir deckeln die ganze Geschichte und der Normalbürger kriegt erstmal das nur bis zu einem gewissen Grad mit. Ja, er muss auch mitzahlen, aber nicht so, dass es an die Substanz geht und nicht, dass die Preise dadurch galoppieren und alles, was dazu kommt. Ich glaube, wir haben, ich hatte ja angefangen, das Gespräch dazu, wir haben durch die sehr vernünftige Politik zu Zeiten von Angela Merkel, haben wir als einzige in Europa neben, wie gesagt, eine Handvoll anderer Länder, eine Finanzlage, die deutlich besser ist in Frankreich, Italien, überall, die sind hoch, hoch verschuldet. Und wir haben noch Spielraum. Und da erwarte ich einfach auch mutige Entscheidungen seitens des Kanzlers und keine ideologischen wie von seiner Wirtschaftsministerin. Mhm. Es ist ja schön, in schönen, ruhigen Zeiten Ideologie zu betreiben. Aber jetzt brauchen wir Pragmatismus, Entscheidungen, die das Land sozusagen stabilisieren, voranbringen, Zuversicht vertreiben. Ich hoffe, dazu sind Sie endlich bereit. Und wenn die Frau Reich dazu nicht bereit ist, dann muss sie gehen.
Hm. Während wir hier reden, gibt es erste Meldungen. Die Koalition will Autofahrer durch Steuersenkung entlasten. Bei der Energiesteuer bei Diesel und Benzin um jeweils 17 Cent pro Liter soll es begrenzt werden, erstmal auf 2 Monate gesenkt. Also es ist klar, die Koalition beschließt Entlastung wegen zu hoher Spritpreise. Die haben Ihnen jetzt gerade zugehört. Die haben ja die ganze Nacht verhandelt und mal sehen, wie das ganz konkret dann aussieht und ob es wirklich an den Zapfsäulen dann spürbar wird. Wir werden es sehen.
Ja, man muss dann wieder aufpassen. Wir wissen ja, die Ölmulti sind trickreich. Das heißt, wir haben ja immer wieder mal Steuersenkungen gehabt und haben festgestellt, dabei ist nichts rausgekommen. Das heißt, das muss man dann auch exekutieren. Das heißt, den klar machen, meine Lieben, Eskalationsstufe Nummer 2, ihr müsst dann eben halt diese Gewinnsteuer wird dann abgeschöpft und das wird schnell gemacht an dieser Stelle. Das sind einfach Dinge, Signale, die verstehen müssen, wenn da alle drüber reden und man könnte, man sollte, denn diese Entscheidung, das zu machen mit den Steuern, das hätten sie auch vor 4 Wochen schon machen können, haben ja auch andere Länder gemacht. Das heißt, wir haben sehr lange gebraucht, um dahin zu kommen an dieser Stelle. Der Staat nimmt jetzt sehr viel Geld, Milliarden Geld in die Hand und gibt sie den Leuten. Das ist schon etwas, wo man sagen muss, man muss aufpassen. Das kann ja nicht sein, wenn der Donald Trump irgendwas beschließt, und bei uns die Finanzen sozusagen den Bach runterrutschen. Aber insgesamt müssen wir erstmal in diese Stimmung hinein, die ja für die Populisten gut ist und nicht für uns gut ist, natürlich zur Beruhigung beitragen. Ich hoffe, das gelingt jetzt an der Zapfsäule.
Mhm. Memoria ist endgültig verboten. Ein weiteres Symptom, dass Russland ins Totalitäre abgerutscht ist. Wie wird das eigentlich russisch ausgesprochen? Memorial?
Memorial. Memorial, das ist ja ein internationales Memorial. Wort. Memorial. Ja. Das ist eine Gesellschaft, die ist gegründet worden noch von Sacharow, also dem bekanntesten russischen Dissidenten, der übrigens eine auch sehr, sehr finstere Vergangenheit hat. Er war einer der Wissenschaftler, die Wasserstoffbombe mitentwickelt haben in Russland. Das heißt, im tiefsten Kalten Krieg in den 50er Jahren ist dann später geläutert und hat dann gegen die politischen Verhältnisse, gegen das, was da im Land passierte, in der Sowjetunion gekämpft. Und Memorial sollte eigentlich ursprünglich aufarbeiten, was in dieser Stalinzeit mit Millionen Menschen passiert ist. Es sind viele umgebracht worden, es sind viele im Lager gewesen, es sind ja die Biografien verstümmelt worden damals zuhauf. Ein totalitäres System, das sozusagen aber auch modifiziert dann weiterlebte in der Sowjetunion. Und so hat er sich auch in Russland, also der Stalinismus ist ja nicht weg. Putin ist ja ein Produkt des Stalinismus und hat so einfach einen Stalinismus 2.0 entwickelt. Ja, also wo man die günstigen Momente des Kapitalismus für sich nutzen kann, aber gleichzeitig ein Regime hat, das keine Demokratie zulässt. Und die Memorial hat dann auch nicht nur in der Geschichte gearbeitet, sondern hat auch immer Menschenrechtsverletzungen auch aktuell aufgearbeitet. Und davon gibt es sehr viele. Ich meine, so wie wir uns jetzt hier am Mikrofon unterhalten, am Telefon, das kann man in Russland öffentlich nicht machen. Das heißt, man wird verhaftet und geht dann für 10, 20 Jahre ins Arbeitslager. Wir sind schon wieder so weit. Also das ist eine stalinistische Methode. Und damit das nicht bekannt wird, damit das sich niemand konzentriert mit Autorität damit beschäftigt, hat man jetzt mit mehreren Stufen diese Gesellschaft verboten. Ein deutliches Zeichen dafür, dass der Stalinismus in Russland wieder voll wirkt.
Das Totalitäre hat natürlich kein Interesse an freien Medien, an Auseinandersetzungen öffentlicher. Ist das auch ein Grund, warum die AfD dann die Rundfunkstaatsverträge sofort kündigen will, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt? Oder geht es da tatsächlich nur um die Gebühren?
Nein, es ist tatsächlich eine Überlegung, dass man Menschen, die nicht informiert sind, also dumme Menschen, besser manipulieren kann. Wir haben ja eine Erfahrung, Sie, ich und die meisten Wähler im Osten haben ja die Erfahrung, dass sie über ARD und ZDF die ganze Zeit in der DDR angeschlossen waren an das, was in der Welt passiert und gut informiert waren, sofern man nicht nur Rudi Carrell oder wen auch immer geschaut hat, war ja unterhaltsam, aber es gab viele Informationssendungen, es gab viele Magazinsendungen, es gab gute Nachrichten, man hat die Tagesschau jeden Tag geschaut. Das heißt, wir waren bis zu einem gewissen Grad, was unseren Kenntnisstand betrifft, den Westdeutschen sogar voraus, da wir wussten, was im Osten passiert ist und was im Westen passiert. Das heißt, wir haben eine große Dankbarkeit eigentlich gegenüber der ARD und der ZDF zu haben. Für mich ist es besonders fatal, dass aus Ostdeutschland heraus der Versuch unternommen wird, durch Extremisten die Öffentlich-Rechtlichen abzuschaffen. Und mit dummen Menschen lassen sich besser Geschäfte machen und natürlich auch Politik. Wir sehen es ja in Amerika, dass die schlechten Kenntnisse der Menschen dort, vor allem im Mittelwesten, auf dem flachen Land, führen dazu, dass man solche Leute wie Donald Trump wählt. Und das ist die Hoffnung der Leute hier auch. Genauso, wenn wir erstmal die Medien in der Hand haben, über auch Social Medien das Ganze manipulieren können. Wunderbar, da gibt es niemanden mehr, der kritisch dazu sich äußern kann, fundiert dazu äußern kann, journalistisch gute Beiträge leistet. Bei allen Fehlern, die auch öffentlich-rechtlich machen können, wer macht keine Fehler?
Ja, zu dem Thema gibt es gleich ein Montagsgespräch, wo sich genau darum dreht. Herr Lochthofen, haben wir noch eine gute Nachricht? Irgendwas, was mich in die Woche irgendwie positiv gehen lässt? Oder bin ich meinen
Bösen? Naja, dass in Ungarn jetzt die Guten an die Macht kommen, obwohl die sehe ich auch als Journalist natürlich grundsätzlich skeptisch. Das unterscheidet mich eben von einem Social Media Betrachter, sagen wir mal. Ich versuche dann sofort zu analysieren, was kann es bringen, was kann es nicht bringen. Ich zerlege es dann. Manche würden sagen, mein Gott, an einem solchen Tag hast du nicht rumzumeckern an den Ding. Ist ja richtig. Erstmal freuen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es einfach, sagen wir mal, einen guten Grund zu sagen, das macht uns die Arbeit jetzt erstmal ein Stückchen leichter und es gibt weniger Gezerre. Und in dieser Zeit, wo der Populismus vor allem aus diesem Gezerre auch viel Kraft schöpft, da wäre schon mal ganz gut, wenn wir an dieser Front eine Ruhe haben.
Ich habe Sie jetzt auf dem Handy erreicht. Wo sind Sie denn gerade? Können Sie darüber sprechen oder ist das ein Geheimprojekt?
Ich blicke gerade auf den rauen Atlantik in der Hoffnung, dass mal die Sonne durchkommt. Aber das ist ja auch egal. Also ich bin wieder ein paar Tage unterwegs, aber ich bin auch bald wieder da. Also nächsten Montag sind wir auf jeden Fall mit Thüringer Wetter gesegnet. Alle beide.
Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Danke, dass Sie sich trotz Reiselust oder Wandern
die Zeit genommen haben. Das ist hier Spanien und da habe ich immer Bedenken, in der Zwischenzeit, wo ich hier bin, kommt Donald Trump darauf, noch Spanien zu überfallen, weil die mir die Zunge gezeigt haben, am deutlichsten in Europa. Das bisschen Kritik von Merz, naja gut, da hat er schon ein bisschen schlechte Laune gekriegt, der Donald Trump, aber die Spanier haben ihn ja richtig sozusagen Überflugsrechte für seine Flieger und die Stützpunkte verwehrt. Und das ist natürlich etwas, was er nicht so schnell vergisst. Also eitel ist er ja und nachtragend. Vor allem nachtragend. Also insofern, wenn ich amerikanische Landungstruppen hier sehe, ich sag Bescheid.
Ja, das finde ich ja toll an den Spaniern, zumindest denen, die ich kennengelernt habe, dass die so einen Stolz haben und nicht so, also wenig heucheln, irgendwie angenehm. Erstmal so schroffen, dann denkst du, die haben Herz, also die haben so einen angenehmen Stolz, oder?
Naja, ich sage immer, ich habe sehr unterschiedliche Spanier, aber meistens in Deutschland kennengelernt. Das sind ja schon wieder andere Spanier.
Verstehe.
Hier im Urlaub, ja, das sind ja nette Menschen, aber das ist ja nun allgemein so, dass man halbwegs versucht, den Touristen ja nicht mehr zu piesacken als ohnehin nötig. Ja, bezahle und hau ab. Das heißt also, da kommt man ja doch relativ wenig eigentlich mit dem Kern der Leute. Ich bin mal quer durch Spanien gefahren, also Andalusien auch in einer fürchterlichen Hitze. Das war spannend, das war interessant, hier am Rand, am Meer, besten anderer Bevölkerung. Das sagen sie auch in jedem Land, in dem große Touristengebiete sind. Im Land sind ganz andere Menschen als am Strand.
Dann wünsche ich Ihnen noch eine gute Zeit und hoffe, dass die Sonne durchkommt. Bis nächste Woche und eine gute Heimreise, Sergei Lochthofen. Tschüss.
Wir schauen uns das mal an. Tschüss.
Tschüss.